Dann lese ich uns den Predigttext vor, der die Grundlage für die Predigt bildet. Ich lese davon die ersten beiden Texte. Seine Brüder erkannten Josef schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergieß kein Blut, werft ihn doch lebend in diesen Brunnen, hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen von Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Judah, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Dann brauchen wir ihm nichts anzutun, schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu. Und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlasst den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus, weinte so laut, dass es die Ägypter hörten. Auch am Hof des Pharao sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, sagte Josef. Sie traten zu ihm und er wiederholte. Ich bin euer Bruder, Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. 2 Jahre herrscht nun schon Hungersnot und es kommen noch 5 Jahre, in denen man die Felder nicht bestellen und keine Ernte einbringen kann. Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt. Es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbringen kann. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat es so gefügt, dass ich die rechte Hand des Pharaos geworden bin und sein ganzer Hof und ganz Ägypten mir unterstellt ist.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich bitte mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Danke, dass wir hier so sitzen können, uns Gedanken machen können über das Leben und über uns selbst und auch über dich und welche Rolle du so spielen kannst in unserem Leben. Und du siehst unsere Geschichten, unsere Vergangenheit und ich bitte dich, dass du tatsächlich für jeden und jede von uns heute Momente rausgreifst aus unserer Vergangenheit, in die du tatsächlich auch reinsprechen willst und dann neu lebendig für uns werden kannst. Amen. Ja, wir sind vor 2 Wochen in eine neue Predigtserie gestartet hier im Projekt Kirche und zwar beschäftigen wir uns jetzt in diesen Wochen mit dem Thema Familiengeschichte. Familiengeschichte oder eben auch die Frage, wie unsere Familie, das heißt die Menschen bei und mit denen wir so aufgewachsen sind und unsere Geschichte als Familie, also das, was wir so zusammen erlebt haben, wie uns das geprägt hat und wie uns das immer noch prägt. Und in der ersten Predigt haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wie stark der Einfluss unserer Familie eigentlich ist, ja, und wie wenig uns das oft auch bewusst ist, wie stark uns unsere Familie geprägt hat. Also wir haben von unserer Familie zum Beispiel gelernt, wer wir sind. Wir haben von ihr gelernt, was uns wertvoll macht oder auch, ob wir überhaupt wertvoll sind oder uns das auch immer wieder irgendwie beweisen müssen. Wir haben von unserer Familie gelernt, wie man mit Gefühlen umgeht. Ja, also Wut, Trauer, Zuneigung und so weiter, sind das gute Gefühle? Darf man die zeigen? Wie zeigt man die? Zeigt man die nicht? Muss man die unterdrücken? Wir haben von unserer Familie Streitverhalten gelernt. Wie trägt man Konflikte aus? Wie öffnet man sich auch? Wie verletzlich zeigt, macht man sich und macht man das überhaupt? Wir haben ganz, ganz viele Muster gelernt von unserer Familie und diese Muster leiten uns instinktiv. Die prägen ganz stark, wie wir heute mit uns selbst und auch mit anderen umgehen. Und wir haben jetzt mit dieser Thematik im Hintergrund uns angefangen, mit einer Person aus dem Alten Testament zu beschäftigen, nämlich Josef. Eine Person, in der es auch ganz stark um dieses Thema geht, Familie und wie Familie einen geprägt hat. Also wenn man so die Vorfahren von Josef, wenn man sich diese Geschichten so stückweise anschaut, dann sieht man eigentlich Muster, ja, die sich in jeder Generation wiederholen. Da gibt's immer Lieblingskinder zum Beispiel, da gibt's immer irgendwelche eskalierenden Geschwisterbeziehungen, da wird mit der Wahrheit immer nicht so ganz gut umgegangen, ja. Wenn man sich so die Geschichten nacheinander anschaut, dann sieht man, wie sich Muster von Generation zu Generation durchziehen. Ja, die Eltern zeigen immer den Kindern, was normal ist sozusagen, und die Kinder übernehmen das dann und geben das dann fröhlich wieder an ihre Kinder weiter. Es ist immer wieder das Gleiche. Und das Spannende an Josef ist jetzt aber, dass sich bei ihm so einige dieser Muster durchbrechen. Ja, bei Josef sieht man, dass er an einigen Stellen weder genau weitermacht, was seine Eltern und Großeltern gemacht haben, noch dass er einfach dagegen rebelliert und jetzt das Gegenteil macht, was ja genau so eine Prägung wäre, sondern Josef geht einen eigenen Weg. Er geht zumindest an ein paar Punkten einen neuen Weg, und die Frage, die wir uns jetzt in dieser und der nächsten Predigt stellen wollen, ist die Frage, was hat ihm denn geholfen, aus diesen Mustern auszubrechen? Ja, gibt es irgendwelche Hinweise darauf, wie Gott mit Josef an seiner Familiengeschichte gearbeitet hat und ihm geholfen hat, tatsächlich neu zu agieren? Und Tamara und ich, die diese Predigtserie zusammen vorbereitet haben, wir haben so den Eindruck, es gibt tatsächlich zwei Hinweise, zwei Punkte, wo man sagen kann, da hat Gott wahrscheinlich Josef geholfen. Und den ersten schauen wir uns heute an, den zweiten dann nächste Woche. Heute will ich den ersten Punkt mit euch anschauen, und ich zwar glaube ich, dass es Josef ganz stark geholfen hat, mit seiner Familiengeschichte neu zu umzugehen. Es hat ihm ganz stark geholfen, dass er gelernt hat, seine eigene Geschichte neu zu verstehen und sie neu zu erzählen. Er hat gelernt, seine eigene Geschichte und das, was er erlebt hat, mit seiner Familie neu zu verstehen und neu zu erzählen. Und dem will ich gerne ein bisschen mit euch nachgehen heute Morgen unter drei Überschriften. Zunächst mal das Wunder dieser Erzählung, die wir gerade gelesen haben, wie krass das eigentlich ist, was hier passiert. Dann das Geheimnis dieser Erzählung, wo ist denn genau der Punkt, der den Unterschied gemacht hat? Und schließlich die Einladung dieser Erzählung. Wo können wir das für uns vielleicht auch praktisch machen? Das Wunder, das Geheimnis und dann die Einladung. Zunächst mal das Wunder. Wie krass das eigentlich ist, was hier passiert ist. Und dazu muss man ja jetzt nicht mal die Geschichte von Josef kennen. Ja, man muss keine Ahnung haben. Man liest einfach diese beiden Texte und also es ist einfach ein krasses Wunder. Ja, da ist ein Mensch, der von anderen Menschen in die Sklaverei verkauft wird. Das heißt, der so von einem Moment aufs nächsten aus seinem ganzen Leben rausgerissen wird. Aus der Sicherheit, die er bis jetzt erlebt hat, der Familie, dem Wohlstand, und der jetzt in ein fremdes Land abtransportiert wird, der einem neuen Besitzer völlig ausgeliefert ist, ja, dessen Leben hier eigentlich am Ende ist, völlig zerstört von diesen Menschen. Ja, es ist ein traumatisches Erlebnis, anders kann man das gar nicht fassen, was hier passiert ist. Misshandlung ist ein sehr schwaches Wort für das, was die Brüder mit Josef machen. Und jetzt begegnen die sich Jahre später wieder, der Opfer und die Täter, das Opfer und die Täter. Und jetzt haben sich die Machtverhältnisse umgekehrt. Ja, Josef hat jetzt sozusagen eine höhere Position, er ist an der Macht. Und das Krasse ist, er übt jetzt nicht Rache. Ja, er lässt diese Menschen, die ihm sowas Schlimmes angetan haben, jetzt nicht umbringen. Er macht sie auch nicht zu Sklaven, er macht sie auch nicht zu seinen Sklaven, was, glaube ich, meine erste Intuition gewesen wäre. Sondern er begegnet ihnen freundlich. Ja, er vergibt ihnen. Das ist auf jeden Fall schon mal nichts weniger als ein Wunder. Das ist eine krasse Geschichte, oder nicht? Und das Wunder wird jetzt noch ein bisschen größer, wenn man weiß, wie bescheiden das Leben von Josef in Ägypten war. Ja, wie furchtbar dieses Leben eigentlich war, das seine Brüder ihm da angetan haben. Also er ist irgendwie jahrelang Sklave, dann wird er sexuell belästigt, dann wird er verleumdet, sitzt viele Jahre unschuldig im Gefängnis. Es ist eigentlich nur, auf Deutsch würde man sagen, Scheiße fressen die ganze Zeit. Ja, es ist ein furchtbares Leben. Bis dann, dank Gottes Eingreifen, Josef aufsteigt, zum zweiten Mann in Ägypten wird, nach dem Pharao, wie wir es jetzt am Ende auch gelesen haben. Aber davor ist es einfach furchtbar. Jahrzehnte seines Lebens sind im Müll sozusagen, weil die Brüder ihm das angetan haben. Das heißt, Rache wäre eigentlich die einzig angemessene Antwort, zu vergelten. Und er macht das nicht. Das macht das Wunder noch ein bisschen größer. Dieses Wunder wird jetzt aber noch größer, wenn man jetzt bedenkt, dass all diese Menschen, die hier beteiligt sind, aus einer Familie stammen. Das ist ja eine Familie, Brüder. Und in dieser Familie ist Rache eigentlich das normale Konfliktverhalten. So geht man mit Konflikten um in dieser Familie. Das haben sie alle von ihren Eltern und Großeltern gelernt. Ja, gerade unter Geschwistern, haust du mir eine rein, hau ich dir zwei rein. So ging das bis jetzt in dieser Familie. Da wird alles immer zurückgezahlt. Deswegen verkaufen die Brüder ja auch Josef in die Sklaverei, weil er nämlich ein Petzelise war und weil er das Lieblingskind war der Eltern. Und jetzt, ja, jetzt wischen wir dem mal eine aus und verkaufen ihn. Das heißt, wenn jemand aus dieser Familie, aus so einer Familiengeschichte, wo Rache, Zurückschlagen so normal ist, jetzt aber nicht zurückschlägt, nicht dem Muster folgt, was er von zu Hause kennt, sondern einen neuen Weg geht, ist das ein riesengroßes Wunder. Aber ich musste denken, das Wunder ist eigentlich noch größer. Es ist ein riesengroßes Wunder. Und zwar sieht man das, glaube ich, wenn man jetzt mal diesen ersten Teil der Erzählung so ein bisschen genauer anschaut. Die Situation, in der die Brüder Josef verkaufen. Denn ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke, was wir hier vor uns haben, ist ein formativer Moment. Ein formativer Moment. Was hier passiert, ist eigentlich so einer der Momente, die sich ganz stark in die Seele eines Menschen einprägen und die diesen Menschen von da an ganz krass prägen. Weil das sind ja hier die Brüder von Josef, die ihn verkaufen. Es ist seine Familie, die ihn hier so krass misshandelt. Es sind seine Brüder, seine Bezugspersonen, die Menschen, die ihm eigentlich am meisten sagen, wer er ist. Gerade in so einem traditionellen Kontext ist die Familie ganz stark sind die prägenden Personen, die sagen dir, wer du bist. Und genau diese Menschen misshandeln Josef jetzt aufs Schlimmste. Ja, sie machen noch ein bisschen Geld mit ihm und dann werfen sie ihn weg. Womit sie diesem Menschen und seiner Seele einprägen, du bist einfach nichts wert. Es ist uns, deren Meinung zählt, völlig egal, was mit dir passiert. Wenn du in die Hölle gehst, geh doch in die Hölle. Wenn dein Leben damit zerstört wird, wir haben noch 20 Silberschickstücke gemacht. Was wir hier haben, ist körperliche Gewalt. Vor allem aber auch seelische Gewalt. Von den Menschen, die Josef am nächsten stehen. Seine Familie. Das heißt, was wir hier eigentlich haben, ist ein Traumamoment. Ein Traumamoment. Ein Moment, der so ganz tief in eine Seele eindringt. Ein Moment, der einen Menschen formt. Menschen, die sowas erlebt haben, die kämpfen normalerweise mit Depressionen ein Leben lang, mit Angstzuständen. Da sind oft genug Selbstvorwürfe vorhanden, da ist oft genug tiefe Verbitterung vorhanden. Solchen Menschen, die das erlebt haben, fällt es extrem schwer, wieder Beziehungen aufzubauen, wieder zu vertrauen, zu glauben, dass es jemand wirklich gut mit mir meint, weil dieser Moment so prägend ist. Weil er einfach ganz, ganz tief reingeht ins eigene Herz. Da wird so viel kommuniziert, nonverbal kommuniziert, darüber, wer man ist, wozu man gut ist, wozu einem andere gebrauchen können, wie das Leben so funktioniert. Das heißt, es ist ein riesiges Wunder. Es ist ein riesiges, riesiges, riesiges Wunder. Wenn jemand, der so etwas erlebt hat, jetzt so verheilt sozusagen seinen Tätern entgegentreten kann, ihnen solche Liebe zeigen kann. Denn in der Regel läuft das mit formativen Momenten in unserem Leben ganz anders. Ich habe mich diese Woche ganz stark mit diesem Thema beschäftigt, schon in den letzten Wochen, unter anderem durch ein Buch, das ich vor 2 Wochen schon erwähnt habe, das heißt The Relational Soul. Und die Autoren dieses Buches stellen in einem Kapitel im Wesentlichen die These auf, dass wir alle solche Momente haben. Wir alle haben solche Momente. Vielleicht sind sie nicht so traumatisch wie die von Josef hier. Vielleicht ist es nicht genau der eine Moment, der so prägend ist, sondern sind mehrere. Aber wir alle haben in unserer Vergangenheit, meistens in unserer Familiengeschichte, bestimmte Momente, die unglaubliche Auswirkungen haben, die uns oft ein Leben lang prägen. Momente, wo ein bestimmter Satz gefallen ist und der klingt uns bis heute nach. Momente, wo bestimmte Handlungen an uns vollzogen wurden und es klingt bis heute nach. Momente, wo wir was erlebt haben, was fortan einfach ganz stark unser Leben prägt. Und das können kleine Momente sein, ja, wo es um ein bestimmtes Thema ging, irgendwie, man hat sich vielleicht getraut, irgendwas zu sagen, was so in einem steckt, und dann wurde einem dermaßen über den Mund gefahren oder es wurde so krass totgeschwiegen, dass man wusste, okay, dieses Thema, da darf ich nie mit jemandem drüber reden. Vielleicht waren es auch große Momente sozusagen, wie hier bei Josef. Krasses Leid, Vertrauen wurde massiv erschüttert, es ist Missbrauch vorgefallen, sonstige Dinge. Wir alle haben diese formativen Momente, sagen diese Autoren. Und diese Momente werden Teil von uns. Wir lernen von diesen Momenten ganz stark, oft ganz unbewusst. Und dementsprechend prägen sie uns ein Leben lang. Sie setzen uns quasi wie so auf Gleise. Ja, wir werden wie so auf eingespurt, auf eine bestimmte Art und Weise künftig mit uns selbst, mit anderen, mit bestimmten Situationen umzugehen. Zack, von da an funktionieren wir so. Und das ist super individuell. Wir könnten jetzt hier durch den Raum gehen und ganz unterschiedliche Geschichten und Momente uns anhören. Ich dachte, ich mache es tatsächlich persönlich, weil es ist individuell. Ich kann nur von mir erzählen. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe bei mir einen dieser Momente tatsächlich identifiziert, der mich ganz stark geprägt hat und auf ein Gleis gesetzt hat. Und zwar ist das die Krankheit meines Vaters. Ich war so 8, 9 Jahre alt, wo mein Vater so ein bisschen von heute auf morgen eine Innenohrkrankheit bekommen hat. Das heißt, es wurde sein Gleichgewichtsorgan und sein Gehör auch ganz stark angegriffen und zerstört. Mein Vater lebt seitdem mit schlechtem Hören und vor allem auch mit ganz starkem Schwindel. Also er kann oft nicht viel machen, sondern muss viel sitzen und liegen. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat in meiner Familie eine Zeit ausgelöst, die einfach super, super schwierig war. Zunächst mal hat man lange nicht erkannt, was das eigentlich ist. Das heißt, mein Vater wurde vorgeworfen, er würde Schauspielern, was jetzt nicht so hilfreich war für die Situation. Dann wurde er jahrelang von Kur zu Kur geschickt und wir haben verzweifelt auch gebetet, dass er doch jetzt gesund wird und irgendwie geheilt wird. Und das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Und schließlich wurde er früh berentet. Er musste dann zu Hause bleiben. Meine Mutter wurde zur Hauptversorgerin in unserer Familie. Es war über Jahre einfach ganz viel Tränen bei mir zu Hause, ganz viel Drama und auch Verzweiflung. Und bis heute kann ich mich an Szenen erinnern, wo wir einfach so als Familie weinend zusammensaßen rund um den Tisch. Ich kann mich an Gefühle erinnern, einfach völlig überwältigt zu sein, zu trauern, Angst zu haben, was mit meinen Eltern passiert. Und dann auch ganz viel Verantwortung zu spüren irgendwie. Ja, dass ich es irgendwie jetzt doch besser machen kann. Vielleicht kann ich irgendwas machen, dass mein Vater gesund wird, dass die Familiensituation wieder besser wird. Ganz viel Verantwortung irgendwie zu spüren. Und ich muss dazu auch sagen, meine Eltern haben das großartig gemacht. Ja, also gerade mit der heutigen Distanz bin ich krass beeindruckt davon, wie toll sie mit der Situation umgegangen sind, wie krass gut sie diese schwierige Krise navigiert haben, gerade auch für uns Kinder. Aber ja, meine Eltern haben ums Überleben gekämpft. Und ich wurde gerade Teenager. Und es ist jetzt ein paar Jahre her, wo mir bei mir so im Blick auf diese Vergangenheit das auf einmal Klick gemacht hat. Und zwar hatte ich vor ein paar Jahren so an verschiedenen Stellen meines Lebens irgendwie zu kämpfen, bin irgendwie nicht mehr weitergekommen und habe mich dann irgendwann hingesetzt und so versucht zu greifen, was da eigentlich los ist. Und habe dann eine Zustandsbeschreibung meiner Seele aufgeschrieben, die ich euch tatsächlich gerne vorlesen will. Ich habe aufgeschrieben, ich tue mich so schwer mit meinen Gefühlen. Ich nehme sie oft nicht wahr, unterdrücke sie oder nehme die Gefühle von anderen viel wichtiger als meine eigenen. Ich habe oft den Eindruck, ich muss einfach funktionieren und es hat für meine Gefühle keinen Platz. Ich will anderen keine Probleme bereiten. Ich will nicht, dass sich irgendwer wegen mir einen Kopf machen muss. Das habe ich damals so aufgeschrieben, weil ich das in ganz vielen Momenten und Situationen und Beziehungen genauso wahrgenommen habe. Dass ich immer der Starke bin, dass ich immer funktionieren muss, dass meine Gefühle, wie es mir geht, wie ich Sachen erlebe, einfach keinen Platz haben, besonders wenn es jemand schlecht geht. Und auf einmal ist mir quasi in dieser Reflexion es wie Schuppen von den Augen gefallen. Was für euch wahrscheinlich von außen super klar und schnell erkennbar ist, nämlich was ich da so eingeübt habe, wie ich mit Situationen umgegangen bin, das ist nicht normal, so machen das nicht alle, wie ich dachte, sondern ich war da quasi auf ein bestimmtes Gleis gesetzt. Ich bin einem bestimmten Muster gefolgt. Ein Muster, das ich rausgezogen habe aus der schweren Krisenzeit meiner Familie, wo das eben genau meine Rolle sein musste, nämlich zu funktionieren. Wo das genau mein Umgang mit Gefühlen sein musste ein Stück weit, nämlich meine Gefühle hinten anzustellen. Es gab irgendwie gerade größere Themen, größere Probleme. Und dieser Moment hat mich geprägt. Jahrelang, ohne dass ich das so ganz verstanden hatte. Unsere formativen Momente prägen uns ganz stark. Und es ist uns oftmals gar nicht bewusst, dass sie immer noch so krass am Werk sind. Was bedeutet, es ist ein riesiges Wunder, was hier passiert. Wenn ein Mensch, der so einen starken, formativen Moment hinter sich hat, jetzt trotzdem nicht auf diesen Gleisen immer noch sitzt, des Opferseins oder der Selbstbehauptung oder der Rache, sondern dass er frei agieren kann, neu agieren kann, nicht dem Muster folgt, auf das er da eigentlich gesetzt wurde. Das ist ein ganz, 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 ganz krasses Wunder. Und ich will euch an der Stelle tatsächlich kurz einen Moment geben, dass ihr dem ganz kurz nachgehen könnt. Was sind denn so eure formativen Momente? Wo ist denn bei euch vielleicht Entscheidendes passiert? Welche Emotionen kommen da hoch? Welche Gleise habt ihr vielleicht schon erkannt oder was triggert das vielleicht auch gerade, wo ihr merkt, Mist, da ist vielleicht tatsächlich eine Verbindung? Ich gehe weiter zum zweiten Punkt. Das Geheimnis dieses Textes. Denn die Frage ist jetzt natürlich, okay, wie hat Josef das denn bitte geschafft, von seinem Gleis zu springen, neu zu agieren, nicht einfach von der Vergangenheit bestimmt zu sein? Wie ist er denn dahin gekommen, dass er seinen Brüdern gegenüber jetzt nicht zurückschlägt, sein Ich rehabilitiert oder alte Muster fährt, die er von der Familie kennt, sondern tatsächlich, dass er vergibt, dass er neu beginnt, dass er was Eigenes lebt? Und bedauerlicherweise sagt der Text leider nicht allzu viel darüber. Also über den Prozess, den Josef durchlaufen hat, da gibt's irgendwie nicht so viele Infos. Dankenswerterweise aber sagt der Text einiges über das Ergebnis seines Prozesses. Also wo Josef sozusagen am Schluss gelandet ist, was ihn am Schluss dann frei gemacht hat, neu zu agieren, anders zu agieren. Und zwar finden wir, glaube ich, das Ergebnis dieses Prozesses, den Moment der Freiheit sozusagen, den finden wir in Kapitel 41, Vers 5. Wir finden ihn aber noch klarer in Kapitel 50, Vers 20, den ihr auch abgedruckt habt in eurem Programmheft, wo Josef jetzt in einer zweiten Rede zu seinen Brüdern sagt, ihr wolltet Böses tun, aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Ihr wolltet Böses tun, aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Das heißt, was man in diesem Moment sehen kann, ist, dass Josef eine entscheidende Sache gelernt hat. Eine entscheidende Sache hat sich bei ihm verändert. Und zwar hat er gelernt, seine Vergangenheit zu verstehen. Er hat sie verstanden, was da passiert ist. Er hat sie neu verstanden und er hat sie neu erzählt. Er hat sie verstanden, er hat sie neu verstanden und er hat sie neu erzählt. Und das hat ihm offensichtlich geholfen, sich von der Macht dieser Geschichte zu befreien. Und ich fand das super interessant. Ich fand das super interessant, weil man könnte damit sagen, dass Josef sozusagen die einzige Stellschraube genutzt hat, die er hat. Die einzige Stellschraube, die er hat, die hat er genutzt. Und was ich damit meine, ist Folgendes. In dem Buch, das ich gerade erwähnt habe, Relation and Soul, beschreiben diese Autoren dann, als es um diese formativen Momente geht, eigentlich auch, dass es drei Elemente braucht, damit solche Ereignisse, die in unserem Leben passieren, tatsächlich uns dann auch auf ein Gleis setzen. Es sind drei Sachen, die da eigentlich zusammenkommen. Und wenn die zusammenkommen, dann prägen sie uns eigentlich ganz stark. Das Erste, was es immer braucht, ist das Erlebnis, ja, also das, was tatsächlich passiert ist. Bei Josef diese Misshandlung, bei einigen von uns vielleicht die Scheidung der Eltern oder die permanente Ablehnung des Vaters. Das ist das erste Element, das, was passiert ist. Das zweite Element, das immer dazukommt und dazukommen muss, damit es prägt, ist ein Gefühl. Ein Gefühl, das wir in dieser Situation hatten und warum sich das auch so stark bei uns einprägt, weil wir was ganz, ganz tief im Herzen spüren. Weil das ganz, ganz tief was mit uns macht. Dieses Gefühl, erniedrigt zu werden oder gedemütigt zu werden. Dieses Gefühl, verantwortlich zu sein für die Situation oder einfach nicht genug zu sein. Und dann kommt jetzt eben noch ein drittes Element dazu. Und zwar ist das die Interpretation des Ganzen. Also das, was wir sozusagen instinktiv in diesem Moment und danach aus der Sache rausziehen. Ja, wie, was wir da instinktiv lernen, wie wir das für uns interpretieren, oft unbewusst. Und es ist sozusagen jetzt diese Interpretation, die uns auf den Gleis setzt, die unser Handeln zukünftig bestimmt. Und das Interessante ist jetzt sozusagen zu sehen, dass Josef genau an der Stelle ansetzt. Ja, am einzigen Schalter, den er hat sozusagen. Die Ereignisse sind fix. Was passiert ist, ist passiert. Das wird er nie wieder ändern können. Die Gefühle sind fix. Was er damals gespürt hat, hat er gespürt. Wird er nie wieder ändern können. Es gibt eine Komponente, an die er ran kann, sozusagen. Das ist die Interpretation. Was nehme ich aus diesen Momenten mit? Und an der Stelle hat sich offensichtlich was Krasses verändert. Josef zieht nicht raus, was instinktiv wir alle aus diesem Moment ziehen würden. Das hat er bestimmt auch anfangs. Aber jetzt zieht er was ganz anderes raus. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber als er jetzt mit seinen Brüdern über diesen formativen Moment redet, da sagt er interessanterweise nicht, Leute, ihr habt das gemacht und dieser Moment hat mich für immer definiert. Ich habe hier gelernt, dass ich wertlos bin. Ich habe hier gelernt, dass ich niemandem trauen kann. Das, was er bestimmt am Anfang daraus gezogen hat. Sondern er schaut jetzt heute auf diesen Moment zurück und sagt, ihr habt was unfassbar Böses gemacht. Ihr habt was unfassbar Böses gemacht. Aber Gott hat daraus Gutes werden lassen. Gott hat daraus Gutes werden lassen. Anders gesagt, ich habe in diesem Moment gelernt, dass ja, ihr was Böses gemacht habt und ja, ich in euren Augen wertlos bin. Aber eigentlich habe ich jetzt gelernt, dass ich wertvoll bin aus diesem Moment. Zumindest für Gott. Der hat nämlich mit mir weitergemacht. Und ja, ich habe in dem Moment gelernt, dass ich euch nicht vertrauen kann. Ihr habt unfassbar Böses mit mir vor. Und im Nachhinein habe ich gelernt, dass ich aber sehr wohl vertrauen kann. Zumindest Gott. Der hat nämlich mit mir weitergemacht. Gott hat meinen persönlichen Tiefpunkt genommen und daraus Gutes entstehen lassen. Für mich, für unsere ganze Region und sogar für euch. Das heißt, das ist das, wo Josef jetzt steht. Ja, wie er da hingekommen ist, keine Ahnung. Das steht nicht im Text. Aber es wirkt so, als ob er diesen Moment im Nachhinein wahrscheinlich in einem jahrelangen Prozess von Gott hat neu interpretieren lassen. Und damit alte Konsequenzen abgelegt hat und neue Konsequenzen rausgezogen hat. Und damit war er irgendwann nicht mehr Opfer dieser Situation, die ihn einfach ein Leben lang bestimmt, sondern er wurde frei. Er konnte selbstbestimmt handeln. Und ich muss sagen, das war ein riesiger Aha-Moment für mich. Als ich in der Verbindung, die ich da festgestellt hatte zwischen meiner Geschichte, meiner Familiengeschichte und meinem Umgang mit Gefühlen heute, in einem Gespräch mit meinem Mentor auf einmal verstanden habe, ja, ich habe das aus meiner Krisenzeit rausgezogen, ja, ich habe bestimmte Schlüsse aus diesen Erfahrungen gezogen, nämlich, dass zu funktionieren meine Rolle ist. Und zwar immer und mit jedem. Und dass ich meine Gefühle ignorieren muss, hinten anstellen muss, und zwar immer mit jedem. Ja, das war meine intuitive Interpretation. Danach habe ich jahrelang gelebt, bis mein Mentor mir mal gesagt hat, du, das ist eine furchtbare Interpretation dieser Situation. Das ist eine furchtbare Interpretation. Das kann man viel besser interpretieren, was da passiert ist. Da kann man ganz andere Schlüsse rausziehen. Er hat mir sozusagen geöffnet, dass das, was ich bis jetzt da rausgenommen habe, ganz intuitiv nicht das Einzige ist, was man da rausnehmen kann. Und genau da ist Josef gelandet. Ja, das ist das, was bei ihm passiert ist. Das ist voll schön. Das ist voll ermutigend, dass das bei jemandem tatsächlich passieren kann. Oder nicht? Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Die Einladung, die ich aus dieser Geschichte rausgezogen habe. Die Einladung, die ich da aus dieser Geschichte rausgezogen habe, oder eigentlich sind es drei Einladungen, die ich aus dieser Geschichte rausgezogen habe. Die erste Einladung, die uns, glaube ich, diese Erzählung letztendlich macht, ist: Erzähle deine Geschichte. Erzähle deine Geschichte. Wir kommen nicht von unseren Gleisen runter, wenn wir nicht aktiv mit unserer Vergangenheit umgehen. Wenn wir nicht mal anfangen, diese Geschichte tatsächlich zu erzählen, das mal vor anderen Menschen auspacken. Ich glaube allein darin, dass wir mal jemanden in diese tiefen Momente unseres Lebens, wo wirklich ganz tiefe Sachen in unser Herz gerutscht sind, dass wir diese Momente mal auspacken, dass wir die mal erzählen. Ich glaube, allein dadurch verlieren sie ein Stück ihrer Kraft. Und das ist extrem schmerzhaft. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Man macht sich krass verletzlich. Aber wenn wir tatsächlich runter wollen von diesem Gleis, dann führt kein Weg dran vorbei. Es führt kein Weg dran vorbei. Ein Freund von mir, der Pastor ist in Florida, der hat mir erzählt, dass sie jetzt vor einem Jahr etwas Neues gestartet haben, und zwar sogenannte Story Groups, nennen sie das. Das ist die Idee ganz einfach, dass sich so 6 bis 8 Leute zusammenfinden und dann gibt es 6 bis 8 Abende und an jedem Abend darf eine Person einfach ganz ausführlich ihr Leben erzählen. So mal komplett von vorne bis hinten einfach mal hier ist, was alles passiert ist. Und er hat mir dann erzählt, das ist krass, was sozusagen einfach nur dadurch passiert, dass Menschen sich mal hinsetzen und das mal wirklich sozusagen Stück für Stück aufschreiben, aufbereiten, Leuten erzählen, was eigentlich alles passiert ist. Allein dadurch, sagt er, passiert schon krass viel. Aber ich glaube, es passiert ehrlich gesagt noch mehr, wenn wir anfangen, das zu erzählen. Ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen zu erzählen, kommen wir unserer Interpretation auf der Spur. Wir kriegen so ein Gespür dafür, in dem Moment, wo wir Sachen aussprechen, oh, wie prägt mich das eigentlich? Was habe ich da rausgezogen? Was ist bis heute eigentlich das, was mich hier prägt? Und nur wenn wir es erzählen, kann jemand mal zu uns sagen, du, was du da machst, ist nicht normal. Was in deiner Familie passiert ist, ist nicht normal. Ja, lass uns da mal gemeinsam drüber reden, was da eigentlich abgegangen ist. Und nur wenn wir drüber reden, kann jemand zu uns sagen, oh wow, das ist unfassbar schrecklich. Das muss sich krass angefühlt haben. Hat das vielleicht diese Auswirkungen? Hat das vielleicht jene Auswirkungen? Nur wenn wir drüber reden und nicht mit Gott, sondern mit einem echten Menschen, können da Sachen aufbrechen. Das heißt, die Frage ist, gibt es jemanden, den du genug vertraust? Den du dir mal schnappen kannst oder die du dir mal schnappen kannst und sagen kannst, lass uns mal einen Abend nehmen, ich erzähle dir mal meine Geschichte. Ich bin mutig. Ja, ich erzähle dir meine Geschichte. Ich will das nicht einfach versuchen, hinter mir zu lassen und mich damit einfach ständig davon prägen zu lassen, sondern ich packe sie mal aus. Ich erzähle sie mal jemand. Falls ihr niemanden habt, dafür gibt es bei uns auch das Seelsorgeteam. Wir werden uns später noch vorstellen. Und vielleicht ist auch so eine Storygruppe mal eine tolle Idee, was wir mal machen könnten im Projekt Kirche. Aber das ist die erste Einladung. Erzähle deine Geschichte. Worauf die zweite Einladung folgt. Die zweite Einladung aus diesem Text ist, glaube ich, lass dir von Gott und lass dir von anderen zeigen, was aus deiner Geschichte Gutes gekommen ist. Lass dir von Gott und lass dir von anderen zeigen, was vielleicht auch zumindest potenziell aus deiner Geschichte Gutes kommen kann. Und ich weiß, das ist für einige von euch vielleicht zu viel. Ja, das scheint unmöglich. Bei dem, was ihr erlebt habt, das verstehe ich total, dann ignoriert die Einladung einfach gerne. Für alle anderen. Ich glaube, das ist das, was Josef hier frei macht. Das ist das, was ihn frei macht. Er sieht, dass Gott was Gutes aus dieser Sache gemacht hat. Und das gibt ihm so eine Art Distanz zu diesem Moment. Ja, die Macht ist auf einmal so ein bisschen gebrochen. Es ist nicht nur alles Negatives, hat mich auf dieses Gleis gesetzt, für immer muss ich das sein. Und das ist ehrlich gesagt was auch ich ein Stück weit erlebt habe in meiner Geschichte. Dass ich so durch die Augen meines Mentors und im Gespräch mit ihm immer wieder festgestellt habe, da ist auch einiges Gutes entstanden aus dieser Zeit. Mein Mentor hat zu mir gesagt, das ist das, wer du heute bist und was es dir ermöglicht hat, zum Beispiel das Projekt Kirche zu gründen. Denn du kannst durch diese Geschichte leicht Verantwortung übernehmen, es fällt mir überhaupt nicht schwer, habe ich früh gelernt. Ich schrecke durch diese Geschichte nicht zurück vor Leid, vor schweren Momenten. Ich kenne die, mache mir keine Angst. Und mein Glaube hat bereits ein paar schwere Zeiten durchgemacht, ein paar krasse Zweifel durchgemacht. Und ich hoffe, das tut dem Projekt Kirche bis heute gut, dass das ein bisschen differenziert schon geworden ist bei mir. Das heißt, was da passiert ist, hat auch viel Gutes gebracht. Es hat mich ein Stück weit zu dem gemacht, der ich heute bin. Und das ist nicht nur negativ, da ist auch ganz viel Positives drin. Das heißt, ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen zu sehen, dass da Gutes drinsteckt, dass Gott Gutes draus gemacht hat, nicht, dass es gut war, überhaupt nicht, aber dass Gott Gutes draus gemacht hat, in dem Moment kommen wir vielleicht in die Position zu sagen, was da passiert ist, hat mich gemacht zu dem, wer ich bin, aber es muss nicht bestimmen, wo ich von hier aus hingehe. Es hat mich gemacht zu dem, wer ich bin, aber es muss nicht mehr bestimmen, wo ich von hier aus hingehe. Es muss nicht weiter zur Blaupause werden. Es muss nicht weiter zum prägenden Ding werden. Und das braucht dann ganz viele Gespräche, das braucht ganz viel Begleitung, ganz viel Aufarbeitung. Ich bin da ehrlich gesagt selber mittendrin im Prozess. Das ist noch ein langer, weiter Weg. Aber ich glaube, es beginnt da. Mit einem neuen Verhältnis zur eigenen Geschichte. Und ganz kurz noch eine dritte Einladung, die ich unbedingt sagen muss. Ich glaube, es ist letztendlich eine geistliche Angelegenheit. Das Aufarbeiten unserer Geschichte ist eine geistliche Angelegenheit. Und ich weiß, das ist extrem schmerzhaft, aber ich glaube, es ist extrem gut, diese Momente vor Gott zu bringen und sie vor ihm auch zu verarbeiten. Gott darin zu suchen. Gott zu fragen, wo warst du denn bitte? Wo warst du bitte? Ich schaue heute zurück auf diese Momente als Familie, wo wir so um den Tisch saßen und geweint haben. Und so komisch das klingen mag, durch viele Zeiten darüber zu beten, habe ich den Eindruck, Gott saß mit uns am Tisch. Er hat mit uns mitgetrauert. Ihm ist das Leid meines Papas und was das mit uns allen gemacht hat, unheimlich nahe gegangen. Ich glaube, er hat mit uns geweint. Und ich weiß bis heute nicht, warum er meinen Vater nicht einfach gesund gemacht hat. Und trotzdem gehe ich in diese Erinnerung zurück und habe eine bestimmte Ruhe bekommen. Gott war mit dabei. Er hat mit getrauert. Ich weiß, das ist schwer. Und das kann vielleicht für euch auch noch zu schwer sein. Es ist eine Einladung. Aber ich glaube, in dem, dass wir Sachen vor Gott bringen, mit ihm die Vergangenheit anschauen, ist auch ganz viel Heilung möglich. Amen.